Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hannah Diemer und ich freue mich heute wirklich riesig, eine von meinen Lieblingsfrauen aus Nürnberg hier im Gespräch begrüßen zu dürfen, die so unglaublich beeindruckend ist und so ein engagiertes Leben führt, die auch leider, würde ich sagen, aus einer sehr spannenden Familie kommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Patricia Litten, dass du im Podcast bist und deine Geschichte heute mit uns teilen wirst. Herzlich willkommen.
Ja, Hannah, jetzt bin ich ja schon so beschämt. Muss ich eigentlich gleich nach Hause gehen. Das kann ich ja gar nicht erfüllen. Die Latte hängt so hoch. Ja, ich freue mich auch, dass du mich hier eingeladen hast. Bin auch sehr gespannt und bin tatsächlich auch immer ein kleines bisschen aufgeregt, weil man ja nicht hinter seinem eigenen Anspruch zurücksteht. Stehen möchte.
Wir sitzen jetzt auf der Dachterrasse der Stadtbibliothek an einem ganz fantastischen Märzvormittag.
Ja, herrlich.
Uns scheint die Sonne an und bevor wir wirklich anfangen, über deine ganze Geschichte zu sprechen und was Kern dieser Familiengeschichte ist, würde ich dich gerne fragen, was es denn für dich bedeutet, Teil von so einer besonderen Familie zu sein?
Mir fällt ad hoc wirklich das Wort Bürde und Riesenverantwortung ein und Auftrag. Und das sind eigentlich schon drei Begriffe, die eigentlich ganz gut beschreiben, auch wie es mich immer wieder auch überfordert. Ich habe im Grunde genommen auch schon eingangs gesagt, mit diesem eigenen hohen Anspruch, diesem Erbe gerecht zu werden. Gleichzeitig auch Stolz, wenngleich Stolz natürlich ein Wort ist, was ich sofort auch wieder durchstreiche, weil ich kann nicht stolz auf etwas sein, was nicht meine eigene Leistung ist, ganz klar. Respekt, Ehrfurcht. Und in diesem Polen stecken natürlich auch verborgen Gefahren von vor Ehrfurcht, Verstummen, all das, das ist da schon mit drin. Aber ich glaube, so die ersten Begriffe, so Bürde, Auftrag, ja, Verantwortung auch, diese Geschichte zu erzählen, daran zu erinnern, an diese, ich sage jetzt beiden, also auch meine Großmutter, ich wäre ihr so gern begegnet. Diesen beiden Menschen, dem Hans Litten und der Irmgard Litten, an die zu erinnern, die einfach wirklich im Nebel des Vergessens versunken sind, lange, lange Zeit. Und da ein bisschen dazu beizutragen, dass man zumindest irgendwie sie nicht vergisst oder ihr Lebenswerk, also das, was sie uns geschenkt haben an Mut, an Rückgrat, an Positionierung, dass man sich das vergegenwärtigt und vor allen Dingen, und auch das eben, sich bewusst ist, wie dringend nötig wir solche Menschen haben.
Ab wann hast du denn wahrgenommen, dass deine Familiengeschichte eine andere ist als jetzt von vielleicht deinen Klassenkameradinnen früher in der Schule? Wo hast du das bemerkt, dass da doch eine andere Geschichte dahinter steckt?
Das ist eine Frage, die kann ich irgendwie... Und die muss ich unterschiedlich beantworten, weil es gab ganz bestimmt die unbewussten Momente bei der kleinen Patricia, die 3, 4, 5 Jahre alt war, die da eigentlich schon gespürt hat, ohne den Vergleich zu haben, weil da war ich ja noch nicht im Kindergarten und da war ich noch nicht in der Schule, wo dieses Vergleichen stattfindet oder das Gewahrwerden, dass man eine andere Biografie hat, das ist dir ja nicht bewusst. Du gehst dir von etwas aus, was gesetzt ist. Und das hinterfragst du ja auch nicht. Also, ich bin in Luzern groß geworden, in einem Disneyland. Ja? Pilatus, Rigi, Vierwaldstätter See. Keine zerbombten Häuser in den 50er Jahren. In Deutschland wäre ich da schon mal ganz anders groß geworden und konfrontiert worden. So. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal nach den Großeltern, nach den Eltern von meinem Daddy gefragt habe, der der Bruder vom Hans ist. Und dann hat er halt einfach gesagt, die sind beide schon im Himmel. Da habe ich noch nichts da habe ich noch nichts Gefährliches oder Bedrohliches oder... Das war so. Das war auch in Ordnung, weil Omas und Opas sind halt dann irgendwann mal nicht mehr auf der Erde. Das war nicht bedrohlich. Es gab vielleicht einen Einschnitt, einen Moment, wo ich ein erstes Mal gespürt habe, es gibt etwas, was mein Vater in eine solche tiefe Verzweiflung stürzt. Da war ich auch ganz klein noch. Wir waren noch nicht in Zürich. Wir waren noch in Luzern. Ergo war ich noch keine 5 Jahre alt. Ich kannte das auch wirklich immer nur so, noch so versuchen zurückzufolgen. Ich saß auf seinem Schoß. Es war unglaublich kuschelig. Es war wohl eine dunkle Jahreszeit, also irgendwie so Winter. Ich saß auf seinem Schoß und wir haben gekuschelt. Und es war unglaublich zärtlich und innig. Überhaupt habe ich das Glück, dass ich in so einer Familie groß geworden bin, die sehr zärtlich und liebevoll war. Und ich saß da so und auf seinem Schreibtisch bogen sich die Blätter und die Skripte und seine Arbeit. Und ich saß da und es war so auch ein intimer Moment, den man so teilt mit dem Kind, als mit dem Papa. Und da gibt es einen Lampenschirm auf diesem Tisch, der stand da immer. Und in diesem Lampenschirm eingewoben sind 2 Fotos gewesen. Das eine Kohlezeichnung, das andere ein Porträt von einer älteren Frau. Und ich frage so, sag mal, Daddy, wer ist das eigentlich? Diese Frage löste einen Temperatursturz aus von gefühlt 80 Grad. Es war eben gerade noch 38 Grad warm und unglaublich innig und es stürzte ab in einen Ort, der so unbehaust war, der so mich überfordert hat. Es traten Tränen in die Augen von meinem Vater und er sagte mit einer großen Zärtlichkeit, das ist meine Mama und das ist mein älterer Bruder. Boah, ich fange da wirklich jedes Mal, haut's mich so um, weil das Gefühl, mein Vater ist ergriffen worden, gepackt worden, geschüttelt worden von einer Emotion, die so tief war und so erschütternd war. Und gespeist war von einer solchen Liebe und Zärtlichkeit und Innigkeit zu diesen beiden Personen und gleichzeitig eine solche tiefe Verzweiflung. Und ich hatte einfach als Kind das Gefühl, ich will ihn da nie wieder hinbringen. Ich habe was ausgelöst. Er hat geantwortet. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, stell nicht so dumme Fragen oder so. Er ist darauf eingegangen, aber ich hatte das Gefühl, ich löse was aus. Ich will meinen Daddy da nicht hinbringen, ich will den nie mehr so traurig sehen und habe keine Fragen mehr gestellt. Nie mehr. Nie mehr. Das war wie Tabuland, das war einfach, ging nicht. So, und dann wirst du größer, kommst in die Schulen, kriegst da schon doch mit, alleine auch schon aus der Situation heraus, spießige, dann 60er Jahre, ländliche Umgebung inzwischen in Zürich, spießig, also Lehrer trugen teilweise noch Kittelschürzen, ne? So, ich rieche noch die Kreide an der Wand, die abbricht und quietscht und so. Und die Kinder hießen alle Gabi, Heidi, Ursle und ich hieß Patricia. Das war schon ein Albtraum. Ich hätte so gern auch Gabi geheißen oder Ursle oder so. Also ich war schon irgendwie allein schon. Dann waren meine beiden Eltern Schauspieler. Deutsche Emigranten, Flüchtlinge, die Deutsch gesprochen haben, die haben freilich nicht untereinander Schweizerdeutsch gesprochen. Wieso denn auch? Haben einen Beruf ausgeübt, der sie dazu führte, dass sie nachmittags um 4, wenn ich Freundinnen mit nach Hause genommen habe, saßen die zu Hause gemütlich, in Anführungszeichen. Und es war einfach irgendwie, das war das andere Terrain. Ich war einfach irgendwie, wir waren irgendwie komplett Tiere im Zoo. Also irgendwie beäugt, auch bewundert, aber irgendwie auch mit einer großen, wir waren anders, Punkt. Das habe ich schon gemerkt. Dann gab es so Situationen, wo der Lehrer in der Schule irgendwann, 4. Klasse war sie auch noch, Bebier hieß dieser Unmensch, Pädagoge seines Zeichens, irgendwie eine Addition gemacht hat und dann sagte, wer weiß das Ergebnis, was weiß ich, was 23 und 11 sind, ich wollte das sagen, ich bin dran gegangen und sagte 35, woraufhin er sagte, das heißt bei uns 35. Hör auf mit dem hurenverdammten Schwäbeln, das kannst du dann auf der Bühne machen. Also zum Übersetzen, hör auf mit diesem verdammten Schwäbeln impliziert Scheiß Deutsch. Deutsch gleich Ugly German, Muffin, die Muffen in Holland, Les Salbosch, die Scheiß Nazis. Also hör auf mit dieser Sprache, das heißt bei uns 35. Und das kannst du dann auf der Bühne machen. Das heißt, es war auch das Bashing meiner Eltern, es war einfach ein großes Gelächter, ich war fortan freiwillig. So, ne, also all das, das heißt, mir war sehr bewusst, ich bin anders, ich habe über diese Anekdote, das habe ich nie zu Hause erzählt, weil meine Mutter wäre wahrscheinlich in die Schule gerast und hätte den Herrn so sich vor die Brust genommen. Das wollte ich nicht, das wäre mir auch peinlich gewesen. Also Anpassung. Anpassung, nicht auffallen, möglichst brav sein, möglichst still sein, unauffällig sein. Das war so das, die beste Weise, irgendwie in diesem Klima auszukommen. Dann ein anderer Punkt war mein Haus, meine Familie war ein extrem politisches Haus. Und in diesem Mehrfamilienhaus, wo wir wohnten damals in den 60er Jahren in Herliberg, Zürichsee, ländliche Gegend, war noch eine holländische Familie mit 4 Kindern, sie Engländerin, Jüdin, Jan, ein Partisan, der noch bei Tito gegen die Antifaschisten, gegen die Faschisten gekämpft hat. Das heißt, wir waren komplette Exoten. Und es war ein solches Glück, in diesem Haus groß zu werden, weil wir waren uns, wir waren eine ganz wunderbare, wir haben uns so geschützt und so einen Raum gegeben. Und ich bin natürlich auch holländisch, englisch und was weiß ich was groß geworden. Das ist alles nicht mein Verdienst. Es ist ein Geschenk des Lebens, muss es wirklich sagen. Und in diesen politischen Diskussionen, wo immer viel Rotwein floss und es manchmal auch sehr laut wurde und natürlich auch ganz viele Exilanten bei uns am Tisch saßen, wunderbare SchauspielerInnen und so weiter und so fort, die alle auch geflohen waren, dann irgendwann hängen geblieben sind, wurde heftig debattiert und nachts flogen immer so in Sprachfetzen so in mein Kinderzimmer. Sie sitzen alle noch in Amt und Würde, diese scheiß Nazis. Und all das schien ich ja nun auch zu verkörpern, laut Lehrer Bebier. Ich war ein hure verdammter Scheiß, ugly German, ein hure Schwab, ein Nazi. Und genau das wurde bei uns so benannt. Mein Vater hat nie wieder deutschen Boden betreten. Nie wieder. Weil er sagte, die sitzen alle noch in Amt und Würden. Das weißt du aber nicht einzuordnen als 8-, 9-, 10-jähriges Kind. Aber als Gepäck ist es angelegt. Und dann wirst du größer und erwachsener. Und dann tatsächlich, ich mache jetzt... Und den ersten Moment, wo ich die Dimension dieser Biografie begriff, war 2 Tage nach dem Tod meines Vaters. Schatzilein, ich war 17, war mein Vater gestorben. Es war eh so schlimm. So schlimm. Es war so ein Verlust, auch für meine Mutter. Und ich entdecke 2 Tage nach seinem Ableben, nach seinem Tod, dieses Buch im Regal meiner Familie. Eine Mutter kämpft gegen Hitler, auf dem Rücken des Buches stand Irmgard Litten. Und ich ziehe dieses Buch raus und sage zu meiner Mutter, Mami, sag mal, ist das von der Nonna, ist das von der Oma? Und dann sagt sie, Kind, weißt du das gar nicht? Dann habe ich dieses Buch in diesem aufgerissenen Zustand gelesen. Und Hanna, ich würde heute damals den Begriff dieser viel und auch oft missbrauchte Begriff des Traumatisiertseins und so. Aber ich glaube, das war wirklich so eine Art Traumatisierung. Ich war komplett sprachlos, überwältigt, überfordert, habe dieses Buch da wieder in diese Ritze gestellt, in diese Lücke und habe dieses Buch jahrelang und diese Geschichte jahrelang in mir versperrt, unfähig darüber zu reden, weil ich ja keine Fragen mehr stellen konnte. Mein Vater hätte die Fragen beantwortet. Ich habe sie nicht gestellt zu einem Zeitpunkt, wo es noch möglich gewesen wäre, aus bekannten Gründen. Das hin zu meiner psychologischen Erklärung, weil ich habe keine Erklärungen. Und meine Mutter wusste so wenig darüber, weil die hat wahrscheinlich dieses Schweigen irgendwie auch verinnerlicht. Was es auch immer ist. Ich wirklich, und das ist ja etwas, was sich so wiederholt in den Geschichten von diesen Biografien, dass da so ein Verstummen stattfindet, eine Scham, eine Überforderung. Ja, und dann eben, ja, und dann irgendwann, wirklich, macht das jetzt so in Zeitraffer, dann bin ich nach München an die Schauspielschule. Dann habe ich zum ersten Mal feindes Land betreten. Wirklich, I have to tell you. Ich bin zum ersten Mal, habe ich dieses Sakrileg begonnen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, wenngleich auch nur als Studierende auf einer Schauspielschule. Aber dann hat mich mein Weg nie wieder in die Schweiz zurückgeführt. Jedes Engagement war fortan irgendwo in Deutschland. Und dann absurderweise auch noch nach Nürnberg, in die Stadt der Reichsparteitage, des Julius Streicher und so weiter und so fort. Und ich verliebe mich auch noch in einen Deutschen, dessen Vater, da kann er genauso wenig dafür, irgendwie zu der Edelweiß-Kompanie gehörte. Der sagte, Willy Brandt, der Vaterlandsverräter. Und ich habe ihn geliebt, wir haben uns geliebt. Glaubst du allen Ernstes, wir hätten auch nur irgendwann im Ansatz bei den ersten Begegnungen gefragt, was haben eigentlich deine Eltern damals gemacht? Es ist, und da habe ich auch gedacht, wie schön, mein Vater hätte ihn geliebt und ins Herz geschlossen, weil es so ein wundervoller Mensch ist. Und weißt du, das sind für mich so die Dinge, genau da geht's eigentlich los, weil ich sage, es hängt doch an uns, wie wir mit Geschichte umgehen, aber dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, das ist absolut ein, da bin ich, setze ich einer der wenigen Imperative, weil ich hasse Imperative, ich finde, sie machen unglaublich eng, aber das ist einer, den setze ich, wenn wir uns mit unserer Vergangenheit nicht auseinandersetzen, können wir nicht erkennen, weil nur auf diesem Rückblickstrahl, Zeitstrahl, kannst du denn, bist du befugt und wirst du in die Lage versetzt, zu erkennen, an welchen Scharnierstellen man auch andere Abzweigungen hätte nehmen können, wenn. Das weißt du oft nicht, wenn du in diesem, ich nenne es immer, im Sturmauge bist, wenn du im Strudel bist. Das meine ich, das mache ich auch niemandem zum Vorwurf. Es ist so wahnsinnig einfach, aus der wohlgenährten, privilegierten Lage, in der wir uns hier befinden, die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Tag, hier zu sitzen und immer alles so wahnsinnig besser zu wissen, zu sagen, ich hätte nicht und ich wäre. Ich möchte nicht für mich die Hand ins Feuer legen. Wirklich nicht, ob ich so mutig wäre, wenn, siehe Iran, wenn es das Leben kostet, wenn es das Leben deiner Familie kostet, wenn du die bedrohst, wenn ein Satz fällt wie in der DDR auch durchaus, da werde ich auch gleich wieder gebasht, weil man sagt, du kannst das Dritte Reich nicht mit irgendwas anderem vergleichen, sage ich, nein, vergleichen 1:1 nie, das ist unlauter, aber in Vergleich setzen muss man es. Wenn in der DDR dir jemand die Frage stellt, sag mal, liebe Hanna, du hast doch einen kleinen Bruder, der will Medizin studieren. Und dir bewusst wird, dass dein kleiner Bruder für deine politische Haltung abgestraft wird, bist du dann noch so mutig und sagst, es ist mir scheißegal, das ist sein Leben, ich muss das machen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Ich weiß es nicht. Und deswegen ist für mich das wirklich innerste und dringendste Bedürfnis, einfach zu sagen, also lass uns bitte jeder Einzelne alles dafür tun, dass wir diese Demokratie nicht verlieren. Wie mangelhaft sie auch immer sei, dass die verbesserungswürdig ist, gar keine Frage. Aber wir haben sie. Also lass sie uns doch bitte nicht einfach aufs Spiel setzen. Das ist nichts in Stein gemeißeltes. Das ist eine Errungenschaft, die so fragil ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich immer wieder mich in diese Aufgabe stelle.
Würdest du uns in die Vergangenheit mitnehmen und uns von deiner Großmutter und von deinem Onkel erzählen, von Irmgard Litten und von Hans Litten? Was ist denn deren Geschichte?
Ja, gerne, soweit ich das halt auch nur recherchiert habe aus dem Buch meiner Großmutter und aus Erzählungen. Meine Familie, Irmgard Litten, die ihre stolze Mama von drei Söhnen war, wovon der Kleinste, der Jüngste, mein Daddy ist oder war, stammt aus einer Tübinger Pastorenfamilie. Aber sie wuchs in Halle auf und hat dort den Fritz Litten kennengelernt. Friedrich, Dr. Professor Jur Friedrich Litten, der dort in Halle auch gelebt hat. Und die haben sich wahrscheinlich irgendwann auf einer dieser Abendgesellschaften kennengelernt, weiß ich nicht. Und dieser Friedrich Litten, Fritz genannt, war Jurist und wurde dann nach Königsberg berufen und hat dort eine unglaubliche Stelle bekommen. Er war Dozent der Universität in Königsberg, Professor der Jurisprudenz, schrieb Berichte für die preußische Regierung, Analysen, gesellschaftliche, war wirklich ein blitzgescheiter, hoch angesehener Mensch, hat im Ersten Weltkrieg dekoriert, gedient, war streng deutsch-national, das war kein Nazi, aber das sind diese Leute, die die Steigbügelhalter waren zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Ein großer Verehrer des Kaiserreichs, der preußischen Disziplin etc. pp. Und in diesem Milieu wuchsen diese drei Littensöhne auf, sehr privilegiert. Dienstpersonal etc. pp. Es wurden in diesem Haus, mein Vater hat schon ab und zu, gab schon Gespräche, es war zum Beispiel immer, dass er dann sagte, im Littenhaus, im Hause Litten, das war die Diktion der Söhne, das Wording der Söhne, das Haus des Littenhaus, mit großer Ironie und großer Distanz so benannt haben, wenn im Hause Litten eine Abendgesellschaft gegeben wurde, waren die ganzen Honoratioren im einfachen Deutsch die mehr Besseren, die Wichtigeren, die Leute, die das Gefühl hatten, sie gehören zur Haute Volée, zum Establishment, zum Elite, zum was auch immer, waren extrem erpicht, auf diesen Gästelisten zu stehen. Die sind dort ein- und ausgegangen. Es gibt auch diese bezaubernde Anekdote, die ist verbrieft, dass meine Großmutter in diesem Kontext dann irgendwie auch mal als ehemalige Gastgeberin im Hause Litten und so auch mal eingeladen wurde zu einem Damenkränzchen. Das war so üblich damals. Wir reden ja so von 1903, 4, 5, 6, 7, also ne, noch vor dem Ersten Weltkrieg, wurde sie eingeladen zu einem Damenkränzchen. Und dort ging es darum, sie sollte einen Vortrag halten über prominente Frauen. Oder so. Und sie hielt einen Vortrag über Rosa Luxemburg. Sie wurde nie wieder zu einem Damenkränzchen eingeladen. Also das heißt, es gab in dieser Familie schon auch Dissens, aber mit Sicherheit auch Liebe. So, mein Vater hat seinen Vater gehasst. Das weiß ich, weil er nur vom alten Litten sprach, wie ich dann, als ich das Buch gelesen habe von meiner Nonna, Jahrzehnte später, gelesen habe, dass sie das auch so, der alte Litten, vom Litten, sie hat nie von ihrem Mann gesprochen. Das hat aber mit Sicherheit dann auch mit dem Einbruch der Geschichte in das Leben von Menschen zu tun. So, er war also extrem angesehen und war, ja, arriviert, jemand, der angesehen wurde, eine durchaus wichtige Person. Jetzt kam dieser Erste Weltkrieg und meine Großmutter, die ich gerne Mimi nenne, so wie mein Vater sie auch genannt hat, Irmgard, Mimi oder Nonna, das italienische Wort für Oma. Die Mimi hat in diesen 4 Jahren, als sie alleinerziehend war, während der Mann abwesend war im Ersten Weltkrieg, ihre Söhne versaut. Sie hat Kunstgeschichte, Philosophie, Geschichte, Musik, das waren ihre Werte. Und das alle drei Söhne sind restlos und hoffnungslos auf diese Schiene gesetzt worden. Plus der Hans als Erstgeborene war, als dann der Vater zurückkam, 15, das heißt Pubertät, und hat sich komplett politisch anders orientiert. Jugendgruppen, es gab diese wahnsinnige Zeit der Jugendbewegungen, auch damals schon, die nannten sich Schwarzer Haufen, anlegend an die, wie heißen denn diese nochmal, im 15. Jahrhundert, diese Bauernkriege, wo es eben auch um Macht gegen Macht Positionen ging und so, die waren in der kurischen Näherung, haben Sonnenwendfeier gefeiert und waren nackt, sind die ins Meer, in die Ostsee baden gegangen und der Bürgerschreck schlechthin, und zwar der älteste Sohn von dem Fritz Litten, Also das war schon irgendwie ganz früh politisiert, aber eben auch in diesen Wochenenden mit Sonnenwendfeier wurde Gottfried Benn gelesen, es wurde Nietzsche gelesen, es wurde gelesen, darüber wurde diskutiert, das musste jeder lesen und es war, Lyrik wurde zitiert und über Musik und Kunst wurde gesprochen. Und das alles führte dazu, dass der arme Hans, aber dann nichtsdestotrotz, der wollte natürlich wie die beiden jüngeren Brüder auch eher Kunstgeschichte, Theater machen, studieren. Aber sein Vater hat es ihm aufgezwungen, als Erstgeborener, dass er Jura studieren muss. Und dagegen hat er sich nicht getraut aufzulehnen. Das war einfach, das ging nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch ein Vater-Sohn-Konflikt. Der hat gesagt, okay, Papa, ich studiere Jura, aber du wirst dich nicht darüber freuen. So, das ist so mein Gefühl.
Ja.
Das ist Interpretation.
Ja.
Er wurde der Anwalt der kleinen Leute. Er hat kein Geld damit verdient. Er hat keine Karriere gemacht als Wissenschaftler, keine Universitätskarriere gemacht. Und dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Und der Fritz hat alle seine Privilegien verloren. Seine Rente, seine Privilegien. Eine Person non grata, das heißt, sein missgratener Sohn hat ihn ins Unglück gestürzt. Aus der Perspektive, ich finde auch das so tragisch. Und aus meiner jetzigen Perspektive, weißt du, vor 20 Jahren, oder 30 Jahren vielleicht noch, hätte ich das vielleicht sehr viel strenger bewertet. Heute denke ich mir, wie tragisch ist das alles. Der hat ja auch sein ganzes Lebenswerk ist zerstört geworden. Es ist doch eine Scheiße. Also wo man auch so diese familiären Konflikte plötzlich so sieht. Auch das ist so super interessant, finde ich, anhand so einer Geschichte. Weil man plötzlich sie so auch nah ranlässt und sagt, ja, wow. Er hat auch die Karriere seiner Brüder auf dem Gewissen. In Anführungszeichen auf dem Gewissen. Da sind wir wieder. Es wäre aber EOY schief gelaufen, weil spätestens mit den Rassengesetzen eines Julius Streicher wäre klar geworden, dass der Fritz Litten ja ein konvertierter Christ ist und kein Christ. Kein nach den Rassengesetzen. Das heißt, er hätte das sowieso verloren. Aber verschärft und antizipiert und beschleunigt wurde das durch dieses Kreuzverhör, durch diesen Prozess, den Hans gewagt hat, gegen Hitler zu führen.
Dieser Prozess ist bekannt als Edenpalast-Prozess von 1931, weil da hat der Hans nämlich was gemacht, was vor ihm, glaube ich, noch keiner so gemacht hat. Der hat Hitler in den Zeugenstand gerufen.
Richtig.
Und versucht, schon frühzeitig davor zu warnen, was Hitler eigentlich für eine Person ist. Was hat er denn da genau gemacht?
Also Hans, muss man dazu sagen, wie gesagt, 1931. Hans war gerade mal 27 Jahre alt. 2 Jahre vor der Machtergreifung. Es wäre alles noch vermeidbar gewesen, wenn die Leute die Augen und die Ohren geöffnet hätten. Punkt. Nochmal ein Imperativ. Was ich damit sagen will, ist nicht zu überhören. Lasst uns bitte aufwachen. Wir haben noch die Zeit, das zu verhindern. Wir sind sehr spät dran. Also Hans hat, und zwar muss man natürlich auch nochmal sagen, man muss es kurz nochmal erklären, 1931, in welcher Verfassung war denn die Weimarer Republik? Es war nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Hohe Reparationszahlungen, verschuldet, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, eine Misere. Es gab ja nicht wie heute soziale Abfederungen, wirklich nicht. Und man muss sich auch nochmal vor Augen halten, das sage ich auch immer den SchülerInnen, wenn ich in Schulen Lesungen mache. Das Stadtbild war geprägt von Menschen, Vätern, Männern an allen Ecken, die mit amputierten Gliedmaßen da saßen. Verloren im Ersten Weltkrieg. Das waren die sichtbaren Verheerungen. Dass diese Männer, Brüder, Väter, Brüder, Papas und so weiter, die, wenn sie denn lebend zurückgekommen sind, auch Kriegstraumatismen hatten. Von posttraumatischem Belastungssyndrom hat damals ja noch kein Mensch gesprochen. Das heißt, es herrschte in den Familien auch oft extrem exzessive Gewalt. im Kontext mit dieser ganzen finanziellen Perspektivelosigkeit. Das sind ja alles, das ist ja ein Nährboden, auf dem solches Gedankengut, wir brauchen jetzt eine starke Hand, irgendwie verständlich ist. Das Bedürfnis nach, ey, wir müssen mal, und warum reite ich da drauf rum? Weil wir heute wieder in einer, anders gelagert, in einer Zeit sind, die ja wirklich zu Recht auch Angst macht. Mann, was gerade uns alles um die Ohren fliegt. Es ist verständlich, dass man sagt, es muss doch jetzt mal einfach jemand ran, der das alles richtet. Das Bedürfnis ist wirklich Verständnis. Also, in diesem Setting war Hans Rechtsanwalt. Und auf welche Seite hat er sich geschlagen? Auf die Seite derer, die rechtlos waren, die keine Anwälte sich leisten konnten, die zunehmend angegriffen wurden von marodierenden Rollkommandos, Schlägertrupps, die im Wedding, in Moabit, in Berlin speziell, ich rede jetzt von Berlin, wahrscheinlich war das in Hamburg nicht unähnlich, aber Berlin war das schon wirklich extrem, niedergeknüppelt wurden. Und der Tanzpalast, der Edenpalast, war ein Tanzpalast. Das würde man heute, würde man sagen, ein Club. Ja, um es auch heute wieder so heutig zu machen, zu sagen, na, Tanzpalast hat sowas nach Tea Time. Nein, es haben am Wochenende dort junge Menschen gefeiert, Party gemacht, ja, und haben Filme gesehen. Es wurden Diskussionsrunden gestartet und es war ein Ort, wo vor allen Dingen die Arbeiterschaft, die Sozialisten und die Kommunisten ein- und ausgegangen sind. Es war ihr Place, ihr Space. Und der wurde an, ich weiß jetzt nicht mehr an welchem Tag, auf jeden Fall 31 oder sogar schon 30 von Rollkommandos ganz gezielt gestört, aufgemischt, und es gab zahlreiche Tote in diesem Tanzpalast, in diesem Wochenende. Es wurde einfach vorsätzlich, die haben den Krawall gesucht, sie haben versucht, die Gesellschaft zu spalten. So, und da hat der Hans eben, der war bekannt dafür wohl, dass er eben wirklich unglaublich recherchiert hat, Tag und Nacht gearbeitet hat für solche Fälle und Arbeiter vertreten hat, als Nebenkläger, als Anwalt. Und in dieser Position hat er den grandiosen Gedanken gehabt, Hitler vorzuladen, nämlich um ihm und allen, die an diesem Tag anwesend waren, in diesem Gerichtssaal, in Moabit. Und der Saal ist fast aus dem Leim gebrochen, weil seine ganzen Fans waren da. Die Turmstraße, das ist die Straße, die zu diesem Gericht führt, borst aus dem Leim. Die Leute haben wirklich, die wollten ihr Idol Hitler sehen. Der musste durch einen Seiteneingang rein, weil der wäre gar nicht in diesen Gerichtssaal gekommen. Und wurde dort von diesem jungen Anwalt so auseinandergepflückt, in Widersprüche verstrickt, offensichtlich, das kann ich jetzt wirklich nur zitieren, von Anwälten und Anwältinnen, die heute noch sagen, das ist für uns angehende JuristInnen eine Blaupause, der muss eine so unglaublich begnadete Rechtsprozessordnung gehalten haben. Das muss ein begnadeter Anwalt gewesen sein. Mal jenseits von seiner Integrität. Und hat diesen Typen, Adolf Hitler, vor seinen ganzen ihn verehrenden Fans in solche Widersprüche geführt. Er wollte im Grunde genommen beweisen, dass er entgegen seines Eids, des Legalitätseids, den er noch ein paar Wochen vorher in Leipzig vor Gericht geleistet hatte, nämlich nur mit legalen, demokratischen Mitteln an die Macht zu kommen, das wollte er ihm sozusagen, er wollte ihm vorhalten, dass das doch mitnichten der Fall ist, und hat ihn konfrontiert mit Zitaten aus der Parteifibel, der Nazi-Sozi. Das war eines mit der größten Auflagen, es wurde überall gelesen, es lag überall auf, und er hat ihn einfach konfrontiert mit so Sätzen wie den Gegner zu Brei zerstampfen, Herr Hitler, oder und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, das sind doch aber Aufruf zur Gewalt. Wie sehen Sie das? Hat er gesagt, ja, was da drin steht, habe ich keine Ahnung. Oder das müssen Sie Herrn Goebbels fragen. Ich habe damit nichts zu tun. Also er hat sich, es war so. Na, wenn du zum Beispiel so einen Satz, Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich springen, wenn ich so einen Satz den Gegner zu Brei zerstampfen, was bitte ist das anderes als ein Satz von Herrn Gauland 2017, als 2017 war das, als die AfD das erste Mal im Bundestag landete, sagte, ab jetzt, Frau Merkel, ist die Jagd eröffnet. Wir werden sie jagen. Und dann wohnt, oder Herr Trump, der zum Sturm auf das
Kapitol
aufruft und dann sagt, nein, das habe ich natürlich so nie gemeint, das haben die missverstanden. Also das heißt, die Vergleiche sind schon zulässig. Und eben Hans hat es geschafft, einfach nichts anderes zu tun, als zu sagen, danke. Okay. Was wir jetzt damit machen, ist unsere Sache. Und diese Schmach, diese persönliche Demaskierung, dieses vorgeführt werden, dieses, Italiener sagen dazu so schön, keine bella Figur gemacht haben, einfach nur ausgetickt zu sein, auch im Gerichtssaal, sodass auch der Richter ihn irgendwie mal zur Ruhe hat und gesagt, Herr Hitler, Sie befinden sich hier in einem Gerichtssaal. Einfach so die Kontenance verloren hat, hat er ihm wirklich nicht verziehen. Und er hat damals nach einem ganzen Tag Verhör, Kreuzverhör, hat Hitler den Gerichtssaal verlassen mit den Worten, sobald es in meiner Macht steht, lösche ich diese Familie aus. Und das hat er gemacht.
Wenn wir weiter nach vorne gehen, ist dann, wie wir alle wissen, Hitler an die Macht gekommen und hat dann tatsächlich deinen Onkel ins KZ geschickt und über quasi den Kampf, den deine Großmutter geführt hat mit diesen KZ-Aufsichtsbehörden, Aufsichtsmännern. Darüber geht dann ihr Buch, mit dem eine Mutter kämpft gegen Hitler. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Ja, da muss ich nochmal sagen, also tatsächlich, du hast natürlich recht, ist der Hans wirklich noch in der Nacht des Reichstagsbrandes. In der Nacht wurden die ganzen Oppositionellen kaltgestellt. Mühsam, Ossietzky, Hans Litten, viele andere auch. Das muss man hinzufügen. Ohne dass Hans je eine Anklage erlebt hat. Komplett im rechtsfreien Raum. Er ist nicht einmal, es gibt keinen Anklagepunkt gegen ihn. Er ist einfach weggesperrt worden, weil man das kann. So, meine Großmutter hat versucht, und das ist natürlich wiederum interessant, anzuknüpfen an diese ganzen Königsberger Honoratioren, die inzwischen viele von denen steile Nazi-Karrieren gemacht haben. Herr von Blomberg war Reichswehr-Luftminister, keine Ahnung, der ist ein- und ausgegangen in Königsberg in dem Haus. Es sind viele Leute. Und sie hat daran erinnert, dass die doch dermaleinst extrem erpicht waren, mit ihnen in Kontakt zu sein. Sie wirklich angefleht, was für den Hans zu tun. Und sie hat es geschafft, in diesen 5,5 Jahren bis zum Tod vom Hans, da komme ich da noch drauf, versucht, diese Seilschaften auszunutzen. Es hat alles nichts genützt. Sie ist vorgelassen worden von Menschen, die sie nicht persönlich kannte, von Furtwängler, dem Dirigenten, der Hitler verehrte. Also nicht Furtwängler verehrte Hitler, sondern Hitler verehrte Furtwängler. Das ist so, wie wenn man heute von Barenboim spricht. Nur Barenboim bezieht Stellung. Also heute wird auch von Künstlern verlangt, sie müssen Position beziehen. Furtwängler hat in seinen Möglichkeiten Leute geschützt, aber er war so. Auch da die Arroganz von uns, zu sagen, wir wären alle ganz anders gewesen. Also hüten wir uns mal von dieser Hybris, ich weiß es einfach nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wurde auch von Furtwängler empfangen. Sie wurde von Frau Sonnemann empfangen, die Frau, eine berühmte Schauspielerin der damaligen Zeit. Wirklich, jeder Mensch kannte Emmy Sonnemann. Und sie ist auch von der empfangen worden, das war die Frau von Göring, von Hermann Göring. Genau, und mit dem war sie zusammen. Und also sie wurde von Leuten empfangen und die haben auch alle gesagt, ja, Frau Litten, das ist wirklich schrecklich, wir müssen irgendwie gucken. Aber es ging nicht. Sie wurde von Freisler empfangen. Na? Wahnsinn, das ist der Mensch, der auch Sophie Scholl und so, also der kannte natürlich Hans auch, es war ja ein Kollege von ihm letztlich, der schon auch nichts tun wollte für den, für diese rote Bazille, für diesen Unmenschen, noch dazu den Juden. Freisler hat sich aber scheinbar mal im Bekanntenkreis irgendwie versucht einzusetzen und hat gesagt, hey, es wird niemand was für Litten tun können. Hitler ist fast ausgeflippt und hat gesagt, wer es immer sich für Litten einsetzt, wird dasselbe Schicksal nehmen. Also Hans war rotes Tuch und er musste all das so unvorstellbar ausbüßen. Es gibt Zeugenberichte von Leuten, die dann rausgekommen sind aus den Konzentrationslagern, die das überlebt haben, die wirklich Zeugnisse abgelegt haben. Keiner wurde so malträtiert wie Hans. Und nach 5,5 Jahren Konzentrationslagern, Plural, es waren über 5, hat er sich in Dachau 1938, am 5. Februar 1938, das Leben genommen, weil er nicht mehr konnte. Man kann es auch als letzten Akt des Aufbegehrens sehen, wie auch immer. Und das alles lange vor der Reichskristallnacht. Ich sage immer noch lieber Kristallnacht, weil ich höre förmlich die Lüstern zerbersten, als das öffentliche Wording. Pogromnacht. Alles noch vor der Pogromnacht. Alles noch vor Kriegserklärung. Man hätte so vieles verhindern können. Und die Welt wusste, was in Deutschland geschieht. Und auch da ist wieder so eine Aktualität. Appeasement. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Es war ja auch gerade der Erste Weltkrieg hinter denen. Und die hatten keinen Bock mehr, verständlicherweise, auf Intervention. Aber die Dissidenten, die Emigranten haben sich nichts ähnlicher gewünscht als greift ein, beendet das. Wir können das nicht von uns aus mehr machen. Das ist, weißt du, in mir verschieben sich Erdplatten. Tektonische Erdplatten. Ich bin zutiefst in meinem Innersten wirklich 100%ig davon überzeugt, dass Krieg noch nie eine Lösung war. Es sind immer Zivilisten, Kinder, Tiere, die Leidtragenden. Aber es gibt Situationen, wo ich nicht weiß, wo ich bin wirklich nicht mehr mir so sicher, ob das in bestimmten Situationen die richtige Haltung ist. Ich muss es mir selber eingestehen, dass ich erschrecke darüber, verzweifle darüber, aber ich fürchte, sonst machen wir uns irgendwie mitschuldig, das alles auszuhalten, zuzugucken und nicht zu reagieren, weil es einfach ja auch unbequemer ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das sind die Fragen. Ich habe so viel mehr Fragen als Lösungen und Antworten. Ich finde es wahnsinnig schwierig.
Du gehst mit dem Buch deiner Großmutter auf Lesungen und bist da teilweise auch in Schulen unterwegs. Mhm. Und es geht ja dann genau um diese Widersprüche und um, wie leistet sich denn Widerstand? Was entstehen denn da für Gespräche? Was führst du denn da für Konversationen mit den BesucherInnen, die zu den Lesungen kommen?
Also ich muss gestehen, das ist etwas, was mich wirklich jedes Mal wieder aufs Neue komplett zum Staunen bringt und beglückt und mich ermutigt weiterzumachen, weil ich zunehmend wirklich von dem momentanen Gefühl von, es ist eh alles so sinnlos. Ich gebe es zu, würde ich den Kindern nie sagen, ihr hört jetzt nicht hin. wirklich merke, nein, es ist die Art und Weise, dass in das Gespräch gehen. Ich glaube, was die Räume öffnet, und da nochmal, das ist auch ein Imperativ, den ich jetzt setze. Wenn wir nicht aufhören, die Räume zu schließen und die Diskursräume zu verengen, auch übrigens in unseren Gruppierungen, sondern in die offenen Fragestellungen gehen, indem ich auch wirklich sage, ich weiß auch nicht, wie ich damals, lass uns mal darüber reden. Und wenn man das so nah ranbringt, sind die Kinder auch in einer Situation, wo sie sich nicht wieder als die ewigen, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben Schuld, wir müssen uns diese Erinnerungskultur, das ist für mich alles nicht relevant. Es ist relevant, sich zu erinnern, weil wenn man sich mit der Vergangenheit nicht auseinandersetzt, gibt es keine Gegenwart und schon gar keine Zukunft, weil wir alle tangiert und damit noch, wir hängen da dran, jeder. Ob das ein Flüchtling ist, der so viel Schreckliches erlebt, dann wird es transgenerativ weitergeben, wenn wir das nicht aufarbeiten. Jeder hat sowas. Wir müssen uns auseinandersetzen. Wir müssen uns auch mit unseren eigenen Dämonen auseinandersetzen, weil wir geben sie sonst unreflektiert weiter und es wird nie was ändern. Und das sind so die Dinge, wo ich anhand dieser Geschichte, das ist eher so wie eine Blaupause. Man kann anhand dieser Geschichte so wahnsinnig viele Dinge ins Heute nehmen. Diese Herz, diese Empathieräume zu öffnen, führen dazu, dass Kids sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, auch nicht im Sinne von, was, das wisst ihr nicht? Ja, das ist ja, wie, habt ihr nicht aufgepasst oder wie? Ende. Sondern zu sagen, nee, wisst ihr nicht, was der Reichstagsbrand ist? Könnt ihr gar nicht wissen. Ich erzähle es euch mal, was ist denn der Reichstag? Heute. Was ist denn der Reichstag heute? Parteisitz, Parlament, sag ich, ja super. Also der Ort, wo die Parteien sitzen, der Regierungssitz. Ja, cool, sag ich, in welcher Verfassung wären wir denn, wenn wir heute Nacht erfahren hätten, dass der Reichstag in Berlin brennt? Ganz abgesehen davon, dass heute im Sekundentakt der Live-Ticker uns im Handy Push-Nachrichten rein, immer noch Glutnester, noch nicht ganz gelöscht und so weiter. In welcher Verfassung wären wir? Und dann kommen so langsam, ja, Panik. Da sag ich, ja, super, super, super. Und was noch? Ursachenforschung, sag ich, genau. Was ist denn? Es könnte ja auch ein Mäuslein, ein Kabel durchgezwackt haben und dann stellt sich das. Ursachenforschung, ja, aha, Beschuldigung, sag ich, super. Wer wäre denn heute? Reflexartig. An vorderster Stelle. Und dann dämmert's denen. Weißt du, und dann sag ich, oh, wir gehen jetzt in die Geschichte zurück. 1933. Wer glaubt ihr denn, war damals sofort im Verdacht, diesen Brand gelegt zu haben? Die Juden? Mhm. Die Kommunisten? Mhm. Sag ich, okay, jetzt gehen wir in die Geschichte zurück von meiner Nonna. Der erste Satz ist, mein Sohn wurde in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet. Da gehen die Räume auf und sie wissen plötzlich, wie solche Autokratien funktionieren. Sie funktionieren nämlich überall auf der ganzen Welt nach demselben Strickmuster. Marginalisieren, kriminalisieren, Angst schüren, othering, Grenzen setzen zwischen dem vermeintlichen Wir und dem vermeintlichen Ihr da, die da. Und das ist so einfach, das zu bedienen. Und das spüren die Kids und sie fühlen, dann sage ich, ja, und jetzt, was können wir tun? Sage ich, ich weiß es auch nicht, oder? Doch, vielleicht uns mal in den Arm nehmen, vielleicht mal fragen, hey, du siehst traurig aus, was ist los? Magst du es mir mal sagen? Empathie füreinander, zum neugierig aufeinander zu sein und gar nicht den Raum der Angst und des... Weißt du, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es sind die einzigen Chancen und Möglichkeiten, die wir haben, ist, aufeinander zuzugehen und uns zuzuhören und zu verstehen und die mal alle anzuhören und dann vielleicht auch dazu zu kommen, zu sagen, ich teile sie nicht unbedingt, aber ich habe dir zugehört und ich kann ein Stück weit verstehen, woher das kommt.
Du bist nicht nur engagiert in den Lesungen mit dem Buch von Irmgard Littner, sondern du bist auch aktiv in der Vereinigung von den Juristinnen von Nürnberg.
Ja, danke.
Was macht ihr da?
Das ist eine tolle, 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 tolle. Ich muss wirklich sagen, da bin ich wirklich begeistert. Das sind JuristenInnen, komplett RichterInnen, AnwältInnen, Kanzleimitarbeiter, also wirklich alle, die aus diesem Beruf, und es ist eine Christine Roth ist die treibende Kraft und auch die das ins Leben gerufen hat. Christine Roth hat eine lange Biografie, ist eine Anwältin, eine tolle Frau, von der Herr Mali einmal gesagt hat, wenn man von Christine Roth eine Einladung bekommt, doch die Schirmherrschaft zu übernehmen, kommt es einer, wie heißt das in die Justiz, Vorladung. Sie ist so, dass man dem kaum auskommt. Sie wird wahrscheinlich lachen, wenn sie das jetzt hören würde. Christine Roth war damals durch die Stopp-Strauß-Plakate. Sie trug als noch nicht Abiturientin, sie war kurz vorm Abitur in Regensburg, eine Stopp-Strauß-Plakate und wurde deswegen von der Schule geschmissen. Und es hat ihr im Grunde genommen eine wirklich große Justizkarriere auch gehindert. Sie ist trotzdem Anwältin geworden, aber sie könnte nie Staatsanwältin sein. Bis zum heutigen Tag nicht. Ja? Also die Zeiten gab es schon immer, dieses Canceln. Auch das ist nichts, was heute nur gerade mal so passiert. Es passiert immer wieder, wir müssen einfach aufpassen. So, Christine Roth hatte die Idee, zusammen mit Maede Soltani, das ist die Tochter des Menschenrechtspreisträgers der Stadt Nürnberg, von Abdul Fattah Soltani, ein iranischer Rechtsanwalt, Menschenrechtsaktivist, der zusammen mit Shirin Ebadi, Nobelpreisträgerin in Teheran, vor ich weiß jetzt nicht wie vielen Jahren, das Menschenrechtszentrum in Teheran gegründet hat. guess what happened to him? Er landete im ewigen Gefängnis mehrfach, etc. pp. Hat den Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg bekommen. So, und das war der ursprüngliche Anlass, wo diese Juristin, die Christine Roth, gesagt hat, hey, wie ist dieser Beruf der Anwaltschaft ist einer der höchst gefährdetsten Berufe, nebst JournalistInnen auch. Leute, die wirklich Zeugnis ablegen, die versuchen, Menschenrechtsverletzungen aufzudecken oder so. Und hat gesagt, lass uns doch mal, und es gibt seit 1978, glaube ich, oh, ich und Jahreszahlen, hoffentlich stimmt sie jetzt, gibt es den am 24. Januar den internationalen Tag des verfolgten Anwalts, der eben zurückzuführen ist auf einen Übergriff in eine madrilenische Anwaltskanzlei, wo am helllichten Tag Anwältinnen in ihrer Kanzlei, nebst allen Mitarbeitenden, von Neofaschisten, von Franco-Anhängern niedergemetzelt wurden mit Machine Guns. An diesem 24. Januar 1978, weil AnwältInnen wirklich hochgefährdet sind. Auch heute noch. Auch Herr Trump setzt wieder Anwälte aus. Der Internationale Strafgerichtshof, die Anwälte, die dort einen guten Job machen, es werden mit Sanktionen belegt. Es ist wirklich gespenstisch. Braucht sehr viel Mut und sehr viel Aufrichtigkeit. So, und da hat sie gesagt, lass uns doch diesen Tag begehen. Immer am 24. Januar einen Anwalt, Anwältin in den Fokus nehmen, der wirklich weggesperrt wurde, der bedroht ist, der was auch immer. Und und dann hat sie irgendwann mal, ich weiß nicht, sie hat irgendwie von mir gewusst, wusste aber nicht, dass ich in Nürnberg lebe, und hat mich aufgespürt. Sie ist da sehr hartnäckig und hat dann gesagt, also ich sagte, wir können uns ja auch gerne mal treffen, das klingt spannend, ich bin aber keine Anwältin. Dann hat sie gesagt, nein, aber Sie haben doch einen berühmten Anwalt in Ihrer Familie. Sag ich, aber ich bin doch da gar nicht doch und so. Lange Rede, kurzer Sinn, Maede Soltani, Christine Roth und Icke sind Gründungsmitglieder dieses Tags des verfolgten Anwalts und seit, oh Gott, auch da wieder Jahreszeit, ich glaube seit 15, seit 11 Jahren, machen wir benevol, mit viel Arbeit und viel Herzblut, immer am Tag des verfolgten Anwalts eine Veranstaltung, die inzwischen, also eben weltweit, türkische Anwältin, chinesische Anwälte, Systeme, jetzt dieses Jahr, 26 war der Internationale Strafgerichtshof, haben wir in Fokus genommen, weil der ist hochgradig bedroht. Also auch Institutionen sind inzwischen bedroht. Ja, und natürlich hat das was mit der Tradition zu tun, dieser Familie. Also ich denke, dass der Hans Litten heute auch wieder einer dieser Anwälte wäre, der entweder im Knast wäre oder umgebracht worden wäre oder würde oder in eine Schmuddelecke getrieben würde. Der würde sich ganz bestimmt positionieren zu ganz vielen Themen heute. Ja.
Du bist selber keine Anwältin geworden, sondern bist in die Fußstapfen deiner Eltern getreten und bist auch Schauspielerin. Ne? Wie beeinflusst denn da deine Familiengeschichte die Arbeit, die du als Künstlerin machst?
Hat lange gebraucht, also sträflich lange gar nicht. Subkutan, ja, was ich ja schon gesagt habe, subkutan immer ein, ich glaube, da bin ich wirklich tatsächlich Kind meiner Familie und vielleicht auch explizit, ja, Nonna Hans. Ich habe ein, es hört sich jetzt auch so eitel an, aber ich habe wirklich ein so tiefes Gerechtigkeitsempfinden. Also Ungerechtigkeit ertrage ich nicht. Und ich glaube, dass das lange Jahre, auch übrigens am Theater, ich habe mich immer wieder so daneben benommen und mich auch in die Position gepusht, wo ich dann auch bin, irgendwann mal freischaffend zu sein, weil ich so viele Leute möglicherweise auch in meinem Highsporn damals wirklich vor den Kopf gestoßen habe, weil ich, das war wie so ein Geysir, der aus mir rausschwappt, den kann ich dann nicht mehr steuern, der macht und ist dann auch ungerecht und selbstgefällig manchmal gewesen, wahrscheinlich. Und erst als ich mich sehr, sehr, sehr spät erst, 2011, gab Gründe, warum ich das so da so verorten kann, wirklich angefangen habe, mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen und auch Therapie hinter mir habe, ist mir zunehmend bewusst geworden, dass ich, seit ich auch da, was für eine Befreiung, wenn man sich mit den eigenen Dämonen und der Vergangenheit auseinandersetzt, ist mir bewusst geworden, dass ich über so viele Jahre von was getrieben wurde, was größer war als ich. Und was so unbotsmäßig dann manchmal aus mir rausgebrochen ist, das ist auch nicht ungefährlich. Vielleicht auch meine Vorsicht inzwischen. Wirklich, ernsthaft. Ich sage, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht feige, aber genau, bitte. Und dann hat es eine andere Stoßkraft. Dann ist man auch nicht so angreifbar. So, mit der Auseinandersetzung mit dieser Familie und in der Kombination meines Berufes war übrigens auch lange ein Hindernis, weil ich es extrem als Geschmäckle empfunden habe, als Schauspielerin mich dieser Geschichte zu stellen. Ich dachte immer, es müssten andere tun. Es ist so eitel. Ich will mich nicht mit dieser Geschichte brüsten. Ich habe keinen Anteil an ihr. Wirklich nicht. Es gibt keinen Grund. Ich habe vorhin ganz, ganz vorher gesagt, ich bin stolz drauf. Eben deswegen habe ich sie auch wieder durchgestellt. Ich habe keinen Anteil an dem Mut und an dem Leid dieser Familie. Auch nicht, was mein Vater durchgemacht hat. Wirklich nicht. Ich bin so privilegiert groß geworden und ich habe nur jetzt einfach das Gefühl, es ist wirklich, es gehört sich so. Es gehört sich so in der Tradition dieser Tradition der universellen Werte. Da werde ich sehr pathetisch, meine Stimme zu erheben und dieses Erbe weiterzutragen, als Staffel weiterzugeben, mit vielen Fragezeichen. Vielen Fragezeichen. Und da kommt mir mein Beruf entgegen, weil ich bin schon, glaube ich, auch das hört sich jetzt so eitel an, aber ich merke es einfach, du bist anders in der Lage, Herzen zu bewegen. Auch wenn du ein Bachmann-Gedicht liest, kommen Leute nach einer Lesung zu dir und sagen, was ist das denn für ein toller Text gewesen? Und ich sage, das war ein Bachmann-Text. Also das muss ich jetzt direkt mal wieder lesen. Weil das ist ja auch, deswegen haben wir diesen Beruf ja auch gelernt. Es ist was anderes, eine Partitur zu lesen und sie zu interpretieren. Ne? Das ist, und so kann ich auch vielleicht mit diesem, also in Kombination, inzwischen empfinde ich es als Glück, dass ich Schauspielerin bin. Es gab eine lange Zeit, wo ich das ganz schrecklich fand. Ich dachte, das ist so ein scheiß elitärer, überflüssiger Kackberuf. Was soll das? Und jetzt denke ich, nein. Also wenn man das, jeder an seinem Platz, weißt du? Jeder an seinem Platz, ob das der Bäcker ist, der seine Brote vielleicht auch mal an Leute verteilt, die sagt, ey, nimm's mal mit, ist okay. Oder ob das ein Journalist ist oder eine Lehrerin ist oder ja, ich denke, jeder an seinem Platz. Und meine Profession ist dieser eitle Beruf.
Liebe Patricia, ich danke dir so herzlich, dass du uns einen Einblick in deine Geschichte gegeben hast und dass du das so leidenschaftlich mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe nicht, dass ich das Format jetzt gesprengt habe.
Nein, überhaupt nicht. Hast du noch Sachen, die dir noch ganz besonders wichtig wären, die du noch anbringen willst?
Schaut euch an. Nehmt euch mal in die Arme, ihr Menschen. Margot Friedländer, seid Menschen. Es lohnt sich. Ja.
Vielen Dank.